Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.
Ach, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
Hm. Habt ihr schon mal eine Kappstachelbeere gegessen? Das sind diese orangefarbenen kleinen, die so ein bisschen aussehen wie Kirschen und obendrauf ist so ein Blatt noch drauf, so ein getrocknetes. Wenn man die isst, haben wir diese Kerne drin, diese kleinen, die man dann zerbeißen will. Aber die sind so klein, dass man dann mit der Zunge danach sucht und findet die nicht. Und am Ende landen die zwischen den Zähnen. Kappstachelbeeren. Hurensöhne. Hallo. Hier ist die blaue Stunde mal wieder. Sonntags. An einem wunderschönen Tag im Mai. Mit mir, Serdar Somuncu.
30. April.
Ach, wir haben 30. April, habe ich gerade gehört. Ist gar nicht Mai. Komisch. Warum komme ich denn auf Mai? Weil morgen Mai ist. Morgen ist Mai. 1. Mai. Ja, vielleicht war ich schon einfach einen Tag weiter. Wunderschöner Tag im April also. Ein Tag vor Mai. Genau, morgen. In der blauen Stunde mit mir, Serdar Somuncu, Radio 1. Und ich freue mich, dass ich da bin und dass ihr da seid und dass wir zusammen sein können. Wie immer. Ich habe heute nichts vorbereitet. Ich bereite ja sowieso nie was vor. Rede so ein bisschen ins Blaue hinein. Vorsicht, Wink mit dem Zaunpfahl. Und ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Ob ihr das mögt, wenn ich was vorbereitet habe. Oder ob euch das zu klugscheißerisch ist. Deswegen, das Erste, was mir heute einfällt, ist, warum gibt es eigentlich schlechte Menschen? Jetzt habe ich gerade einen von diesem Kern zerbissen. Schmeckt bitter. Wusstet ihr, dass die Leute im Knast keine Trauben bekommen, weil in den Kernen von den Trauben so viel Blausäure ist, dass man, wenn man die alle auf einmal isst, high wird davon? Und auch in den Fäden zum Beispiel von Bananen. Deswegen darf man keine Bananen und keine Trauben in den Knast mitbringen. Warum gibt es schlechte Menschen auf der Welt? Was ist ein schlechter Mensch? Ist es abhängig von der Betrachtung, also wer sieht wen und denkt, dass er schlecht sei, oder weiß der schlechte Mensch manchmal auch, dass er schlecht ist? Gibt viele schlechte Menschen. Also für mich gibt's sehr viele schlechte Menschen. Ja. Viel zu viele. Bekannte, Unbekannte. Mal die unbekannten schlechten Menschen sind sogar schlimmere schlechte Menschen. Bei den Bekannten hat man ja noch ein Gesicht und einen Grund dazu. Bei den Unbekannten hat man nur ein Gefühl und einen Eindruck. Ohne Bestätigung, diffus, eine Ahnung. Aber ab wann fängt ein Mensch an, schlecht zu sein? Wenn er anderen Schlechtes tut, würde jetzt ein Christ sagen. Wenn er andere schlecht behandelt, dann ist er selber auch schlecht. Wenn er Schlechtes im Schilde führt, würde man auch sagen. Also wenn er böse Absichten hat. Oder wenn er seine eigene Schlechtigkeit kaschiert, dadurch, dass er dem anderen vorwirft, dass er schlecht ist. Das gibt's ganz oft, dass Leute sagen, du bist schlecht oder du machst etwas schlecht. Du kannst das nicht, weil man davon ablenken will, dass man es selber nicht kann. Oder dass man es schlecht kann. Gibt's ganz oft. Leute, die in Restaurants über das Essen motzen, müssen nicht immer bessere Köche sein. In der Regel sind sie gar keine Köche, sondern sehr schlechte Köche. Leute, die anderen vorwerfen, sie würden schlechte Politik machen, würden, wenn sie Politiker wären, selbst nicht bessere Politik machen. Im Gegenteil, sie würden wahrscheinlich schlechtere Politik machen. Wenn diejenigen, die auf die Straße gehen und Freiheit brüllen, überhaupt so viel Freiheit hätten, dass sie bestimmen könnten, sich selbst, dann würden sie zuallererst bestimmen, was die anderen nicht dürfen. Sie würden wahrscheinlich Diktatoren werden. Warum gibt es eigentlich Diktatoren? Warum? Weil es eben schlechte Menschen auch gibt, die anderen schlechten Menschen zu viel Macht übertragen. Ab wann ist jemand ein Diktator? Wenn er anfängt zu bestimmen, ohne dass er bestimmt worden ist dazu. Wenn er willkürlich ist, ja, dann ist er auch ein Diktator. Wenn er sagt, ich mache das, was ich für richtig halte, nur um meinen Machterhalt zu sichern. Oder ich mache das, was ich für richtig halte, weil ich es für richtig halte, egal ob alle anderen es für falsch halten. Ungerecht. Ungerechtigkeit entsteht dann meistens in so Momenten. Weil natürlich andere Leute was anderes wollen und das dann kollidiert. Wenn einer bestimmt, was getan wird, gibt es viele andere, die davon bestimmt werden, dass der eine bestimmt, was getan werden soll. Warum gibt es eigentlich Kriege auf der Welt? Habe ich mich neulich gefragt. Warum? Warum müssen Menschen untereinander sich bekämpfen? Warum kommen die nicht gut miteinander aus? Warum haben wir hier mehr zu essen und andere Leute woanders weniger? Ist das so in der Veranlagung der Menschen schon? Wie bei den Tieren ja auch, die Tiere sind ja auch nicht nur friedlich, aber meistens fressen Tiere andere Tiere dann, wenn sie Hunger haben. Nicht aus Spaß an der Freude. Oder weil die anderen Tiere an einen falschen Gott glauben. Ein Löwe frisst eine Antilope nicht, weil die Antilope eine andere Glaubensrichtung hat. Oder weil die Antilope sich nicht an das hält, was in der Löwenwelt üblich ist. Sondern der Löwe hat Hunger. Und die Antilope läuft ihm über den Weg. Und dann frisst er sie. Einen anderen Grund gibt's nicht. Ein Löwe frisst auch nicht eine Antilope, weil die Antilope ihm auf den Sack geht. Ja, er sagt, was steht die hier dumm rum? Ein Löwe frisst die auch nicht, weil die Antilope dem Löwen Platz wegnimmt. Und sagt, hier ist jetzt mein Platz. Das traut sich die Antilope gar nicht. Die läuft da zufällig rum. Deswegen nimmt sie es auch viel gelassener hin, dass sie gefressen wird. Weil sie annimmt, dass sie Teil eines Systems ist, in dem es darum geht, zu fressen und gefressen zu werden. Ja, so, das ist so ungefähr meine Theorie. Es gibt also sehr viele schlechte Menschen, aber wenig schlechte Tiere zum Beispiel. Es gibt ganz wenige Hunde, die eine derart große Charakterstörung haben, es sei denn, sie ist von anderen verursacht worden, dass man behaupten könnte, sie seien schlechte Hunde. Du bist ein schlechter Hund. Ein Hund kann nur ein Hund sein. Und jeder Hund ist so, wie er ist. Ein Hund eben. Und gut. Ein Mensch kann schlecht sein. Schlecht erzogen worden, schlechte Erfahrungen gemacht. Keine Ahnung. Blaue Stunde hier, heute, Sonntag, 16 bis 18 Uhr, mit mir, dem besten Moderator der Welt, und euch, den besten Zuhörern der Welt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin guter Dinge, ich habe gute Laune, ich bin mega, mega gut drauf. Und 2 Stunden lang haben wir Zeit, um uns Gedanken zu machen über all solch absurdes Zeug. Every Breaking Wave von U2 ist mein erster Song heute. Bono singt ein Lied für seine Frau, mit der, glaube ich, schon seit Ewigkeiten zusammen ist. Von einem Album, das ich gar nicht so toll fand. Das wurde nämlich verschenkt, als irgendein iPhone rauskam oder irgendein neues Gerät von Apple. Und viele Fans von U2 haben sich auch darüber beschwert und gesagt, wir lassen uns das nicht unterjubeln, wir möchten immer noch selbst entscheiden. Auch sowas, ne? Auch was Schlechtes, den Leuten vorschreiben zu wollen, was sie hören sollen und nicht. Hier könnt ihr freiwillig hören, auf Radio 1 in der Blauen Stunde mit mir, Serdar Somuncu, U2, Every Breaking Wave. Blaue Stunde hier. Hi. Letzten Wochen waren ganz interessant. Ich war, ist auch schon wieder länger her, Ostern, in Wien. In Wien war ich. Leerwand. Hab da Ostern verbracht. Auf dem Naschmarkt war ich. Auf dem Naschmarkt, das ist so ein großer Markt. Samstags ist auch noch ein Trödelmarkt dabei. Und da kann man essen. Sehr lecker. Ich war in einem israelischen Restaurant, habe da gefrühstückt. Es war sehr lecker. Hummus und Eier, also pochierte Eier in so einer Tomatensoße. Man kann da Gewürze kaufen, Gemüse, Fleisch, Käse, Wein. Lecker. Österreich ist Ja, eh, ein Paradies, ein Eldorado für Feinschmecker. Dieser Naschmarkt, der repräsentiert so ein bisschen diese prosperierende Wiener Kultur gerade. Wien ist eine Stadt, die total im Kommen ist. Es war lange so, dass Wien ja, Diaspora war, weil es so an der, am Rand der, des Eisernen Vorhangs am Ende der Welt lag, kurz vor Ungarn, umgeben von Tschechien, der Slowakei, im Süden, von Slowenien. Und jetzt ist das durch die Öffnung der Grenzen und durch die EU wieder total lebhaft geworden. Viel Architektur in Wien, viel neue Architektur in Wien, viel Musik, viel neue Musik, Bands wie Bilderbuch oder Wanda, Rapper wie Young, Hood. Das ist alles so, ja, in Bewegung in Wien, ist wirklich sehr schön. Ich war da mit einer Bekannten zusammen, 3-4 Tage waren wir unterwegs, eine Wienerin, die mich eingeladen hat, und wir haben natürlich das Standardprogramm gemacht. Koksen. Nein, natürlich nicht. Wiener Schnitzel gegessen, das war gut. Wiener Schnitzel bei der Witwe Bolte. Ein Wiener Schnitzel mit einem Kartoffel, mit einem Erdäpfelsalat, wie die Österreicher sagen. Erdäpfel. Komm, wir machen mal ein kleines Spiel, ja? Was ist Ribiesel? Johannisbeere. Was ist ein Paradeiser? Ein Paradeiser? Tomate. Was ist eine Krumpeln? Eine Krumpeln? Kartoffel. Schlagobers. Sahne. Was haben wir noch? Ganz schwer sind die ist die Kaffeekultur. Ein kleiner Brauner, einen kleinen Braunen. Wenn Sie einen kleinen Braunen bestellen in Wien, kriegen Sie einen Espresso. Ein großer Brauner ist ein doppelter Espresso. Das muss man so ein bisschen mit so einer Falco-Stimme sagen. Ein großer Brauner ist ein doppelter Espresso. Einen verlängerten gibt's auch noch. Dann gibt's auch noch einen Einspänner. Einspänner ist auch gut, das ist mit Schnaps drin. Eine Melange ist ein Milchkaffee. Und so weiter und so fort. Habe ich ja schon mal hier erzählt. Es gibt in Wien viele schöne Begriffe, die es im Hochdeutschen nicht gibt. Und auch wie der Wiener schimpft, ist auch lustig. Ja, ja, da werde ich narrisch von. Narrisch ist auch gut. Da werde ich narrisch. Ich werde narrisch, hat der Reporter geschrien damals beim 3:2, als Krankl das entscheidende Tor geköpft hat in Gijón. Deutschland gegen Österreich, 1982, glaube ich. Ja, so ist es. Ich war in Wien und das war schön. Und dann am zweiten Abend waren wir in so einem Gay-Laden, ein Crossover-Asian-Gay-Restaurant. Vorher waren wir noch trinken, einen Cocktail getrunken und dann habe ich einen Gösser bestellt. Und das muss ich hier jetzt öffentlich erzählen und nippe an dem Glas und es schmeckt zuckersüß. Und ich denke, boah, kennt ihr das, wenn man trinkt was, man denkt, es sei Wasser, aber es ist in Wirklichkeit Milch, dann muss man sich übergeben, weil die Vorstellung total anders war als das, was dann gekommen ist. Und ich habe dieses angebliche Gösserbier getrunken und es war Radler. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe ein Bier bestellt. Und dann hat die Kellnerin gesagt, die war so Asiatin, Thailänderin schätze ich, bisschen frech, dünn, drahtig. Bei uns ist ein Gösser immer ein Radler. Und dann habe ich gesagt, ja, das interessiert mich nicht, was bei Ihnen ein Gösser ist. Ein Gösser ist ein Bier, also möchte ich ein Bier. Soll ich es jetzt zurücknehmen oder was? Und dann habe ich gesagt, ja, bitte. Und dann hat sie mir ein Bier gegeben. Und dann habe ich, weil ich einen Anfall bekommen habe und plötzlich noch was dazu trinken wollte, einen Martini-Cocktail bestellt, der aus Martini und Dry Martini und Gin bestehen soll. Ich nippe an diesem Cocktail, der schmeckt so, als wäre da 100% purer Gin drin. Und ich denke so, Alter, und sag, Entschuldigung, ich habe einen Martini-Cocktail bestellt, das ist purer Gin. Und sagt sie, wollen Sie denn jetzt alle trinken oder was? Und ich sage, nein. Und plötzlich steht so eine Art Aufpasserin von dieser Bar neben mir, baut sich auf und sagt, der Herr, das ist ja auch in Österreich immer so witzig, so wie der Herr, Sie haben mehrere Getränke bestellt und angetrunken und nicht weiter. Stimmt das? Sie hat nicht gesagt bestellt, sie hat gesagt, Sie haben mehrere Getränke konsumiert und nicht getrunken. Stimmt das? Sie hat gesagt, ja, das stimmt. Und dann wollte sie, dass ich die komplette Rechnung zahle. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Es gab einen Aufstand, Prügelei. Ich habe beim IS angerufen. Leute mit Macheten sind gekommen. Und innerhalb von kürzester Zeit wurde nur noch Bloody Mary ausgeschenkt. Ja. So ist das bei uns Muslimen, wenn wir sauer werden. Dann wird sofort beheaded. Blaue Stunde hier in Potsdam sitze ich in meinem Studio auf der Marlene-Dietrich-Allee 20 in 14482 Potsdam. Merkt euch diese Adresse, denn dahin könnt ihr eure Briefe schicken. Ich habe viele Briefe auch wieder bekommen, von denen ich so ein paar hier euch nicht vorlesen will, aber sie möchte ich wenigstens erwähnt wissen, weil ich es ganz toll finde, dass ihr mir schreibt und dass ihr euch diese Mühe macht. Macht das auch weiter. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam, die blaue Stunde, denn ich lese diese Briefe und ja, ihr merkt, ich antworte sogar drauf. Anna zum Beispiel hat mir geschrieben, dass sie mich liebt und auch die blaue Stunde. Sie sagt aber, ich soll die Aufteilung von Menschen in Schlaue und Dumme sein lassen. Was für ein dummer Vorschlag. Hier schreibt noch jemand anders, der, wo haben wir ihn? Andreas schreibt, weiß gar nicht, aus Baden-Baden, oh, das ist eine schöne, sehr schöne Stadt in Russland, dass er sich über R. Kelly gefreut hat und darüber, dass ich auf die Pädophilie-Vorwürfe eingegangen bin. Also gefreut hat er sich nicht, aber er fand es gut, dass ich das erwähnt habe. Selbst schlägt er mir vor, auch mal was von Ice Cube zu spielen. It was a good day. Geht ein Musikwunsch. Wo wir gerade bei Musik sind, Waterloo von Jones ist der nächste Titel und danach, glaube ich, werde ich euch noch ein paar Briefchen vorlesen, weil ich habe hier einen ganzen Stapel, vorlesen nicht, aber ein bisschen was darüber erzählen. In der blauen Stunde am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr.
Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu.
Yo. Ich bin's. Hi. Die Briefe habe ich eben nochmal so gelesen. Andreas aus Baden-Baden hat ja geschrieben. Wart ihr mal in Baden-Baden? Das ist eigentlich eine ganz hübsche Stadt. Das ist so eine Kurstadt zwischen Karlsruhe und Freiburg. Ich glaube, wenn man mit dem Zug fährt, kommt Offenburg, Freiburg, so irgendwo da in der südwestlichen Ecke Deutschlands. Da gibt's ein Bad, die Cassiopeia heißt es, glaube ich, und das ist die römisch-irischen Therme, auch sehr schön. Kann man hin, man geht dann so durch 20 unterschiedliche Formen von Dampfbädern und Saunas und kann am Ende noch eine Seifenbürstenmassage bekommen. Da war ich schon ein paar Mal, ziemlich geil. Und liegt direkt an der französischen Grenze, kann man mit dem Auto in einer halben Stunde rüberfahren und ist im Elsass. Gibt sehr schöne Orte, Aubernay zum Beispiel, Aubernay. Hier schreibt jemand mit Schreibmaschine, Mia, woher kommt denn die Mia? Mia kommt aus Berlin, dass sie beschlossen hat, mir in einem Anfall von Schreibtischmut zu schreiben und möchte, dass ich mal was über die Wissensmanufaktur und Andreas Popp sagen soll oder mich damit beschäftigen soll. Die Wissensmanufaktur geriert sich als alternatives Medium, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Bürger über die bestehenden Verhältnisse aufzuklären. Sowohl solche Bürger, die unter dem System leiden, als auch Systemvertreter und Lobbyisten. Mit dieser Absichtserklärung spielt Pop offensichtlich auf den Begriff der Lügenpresse an. Außerdem erinnern die Suche und so weiter. Ja, das ist ein sehr ausführlicher Brief, lese ich mir in Ruhe durch. Lügenpresse ist ein interessantes Thema. Ich war jetzt vor 3 Tagen in Hamburg, da habe ich eine kurze Rede halten dürfen auf dem Henry-Nannen-Preis und die Rede war tatsächlich auch eine Rede über Pressefreiheit und Presse und die Frage danach, wie Presse eigentlich zu sein hat, ob Presse tendenziös sein darf oder ob Presse immer neutral zu sein hat und welche Rolle eigentlich Presse spielt und welche Ansprüche wir in einer Demokratie an Presse stellen und dass Presse durchaus auch ein Teil einer Demokratie ist, aber eben ein selbstständiger Teil bleiben darf und soll. Das ist, glaube ich, das Problem auch bei den Leuten, die Lügenpresse rufen und damit nichts anderes als Systempresse meinen, dass sie davon ausgehen, dass Zeitungen in Deutschland jedenfalls, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, weil ich nicht dort lebe, immer nur ein neutrales, ein objektives Abbild der Realität zu geben haben. Dabei sind Zeitungen eigentlich nichts anderes als verlängerte Arme von Lobbys. Die Frankfurter Rundschau ist anders als die Frankfurter Allgemeine Zeitung, so wie das ZDF auch anders ist als der WDR und die ARD nicht so ist wie RTL. Und man kann sich letztendlich ein Bild all diesen unterschiedlichen Facetten machen, indem man versucht, so viel wie möglich davon wahrzunehmen und aus diesem Extrakt sein eigenes Bild zu basteln. Aber man kann, glaube ich, nicht erwarten, dass man die Realität durch die Brille der Presse erkennen kann. Da gucke ich lieber aus dem Fenster. Ja, das ist das, was mir Mia geschrieben hat. Hier haben wir noch jemanden, lieber Serda. Michael Borg schreibt das. Er bedankt sich für die Sendung und hat mir ein Gemälde geschickt. Genau, das habe ich gesehen, ein großes Paket, das wir hier im Studio auch geöffnet haben. Vorsichtig, mit aller bedächtigen Vorsicht. Und da ist ein Gemälde. Vielen Dank, Michael, dass du dir die Mühe gemacht hast für dieses Gemälde. Es wird einen gebührenden Platz hier irgendwo in unserem Keller finden. Hallo Serda, schreibt mir Mario. Vorweg möchte ich mich, was wohl jeder macht, wenn er dir einen Brief schreibt, als Fan deiner Arbeit Kunst outen. Ja, das ist nett, dankeschön. Und er schreibt, dass er meine DVD gesehen hat und dass er sich wünscht, dass wir alle mehr Empathie haben und gibt noch ein paar Tipps dazu. Schön ist, dass der Brief handschriftlich geschrieben ist, das mag ich sehr. Und auch eine schöne Handschrift hast du, Mario. Sehr ordentlich, sehr lesbar, sehr ja, sehr schön. Danke auch für diesen Brief, Mario aus Greifswald, wo ich mal gespielt habe, in der Fachhochschule. Überall eigentlich habe ich ja schon gespielt. Nichts Besonderes. Pierre schreibt, Pierre kommt aus Luxemburg. Oh, sehr schön, Luxemburg. Die Blaue Stunde ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie schön Radio sein kann. Vielen Dank und unten schreibt er noch etwas zum Schmunzeln, auch wenn wir Luxemburger eine dem Deutschen sehr nahe Sprache sprechen, Letzeburgisch, ich weiß, sind wir doch in der Lage, im Gegensatz zu den meisten Deutschen, deinen Namen korrekt auszusprechen, nämlich mit dem weicheren tonalen C, gleichend dem französischen J, J, anstatt dem harten J. In diesem Sinne, und dann schreibt er sogar noch was Türkisches. Und falls ich mal in Chicago oder in Luxemburg, interessanter Mikrokosmos, schreibt er selbst, sein sollte, lass es mich wissen, auf ein Bier bin ich immer zu haben. Das ist auch sehr freundlich. Wenn ich wirklich in Chicago bin, werde ich alles andere tun, als mich bei dir zu melden. Pierre. Luxemburg ist auch ein schönes Land, kleines Land. War ich schon oft echter nach Clairvaux, Esch-sur-Alzette. Lustig. Das ist eine kleine Miniatur. Es ist Luxemburg, die Hauptstadt selbst ist, weiß gar nicht, 250.000 Einwohner groß. Da gibt es die Kasematten. Das ist so eine große Burg, die man auch besuchen kann. Und aus diesen Kasematten heraus konnte man auf die Gegner schießen, die die Burg einnehmen wollten. Liegt sehr schön, sehr hügelig. Das ganze Land ist sowieso sehr hügelig. Ja, und so ein Zwischending aus Frankreich, Deutschland, Belgien ist auch noch so ein bisschen drin und sehr reich. Ja, Luxemburg ist, glaube ich, eines der reichsten Länder der Welt vielleicht sogar oder Europa. Und nette Leute. Ich finde nette Leute. Ich habe in Luxemburg ein paar Mal gespielt und war überrascht. Man fährt ja da immer hin mit großen Vorurteilen. Verstehen die mich nicht. Aber in der Tat, so wie Pierre es schreibt, sind die Luxemburger zweisprachig, sprechen also genauso gut Deutsch wie Französisch und sind auch sehr interessiert an deutscher Politik, im Gegensatz zu den Deutschen, die von der Luxemburger Politik eigentlich gar nichts wissen, außer dass der Kommissionspräsident der EU Juncker heißt und ja, sonst weiß ich nicht. Der Herzog übrigens, Luxemburg ist ein Herzogtum, der ist, glaube ich, mit einer farbigen aus, weiß nicht wo, Philippinen, nee, weiß ich gar nicht. Und das hat da mal lange Zeit für Skandale gesorgt, muss man mal nachlesen, ich will hier nicht zu viel dozieren. Dann haben wir noch Andreas Warta aus Berlin auch. Mit Interesse und Anteilnahme verfolgen wir fast jeden Sonntag Ihre Sendung auf Radio 1. Aus denselben Gründen, aus denen Sie Ihre Sendung benannt haben, haben wir bereits vor einigen Jahren unser gemeinsames Musikprojekt Blaue Stunde getauft. Ah, deshalb dachten wir Ihnen vielleicht, diese CD zuzuschicken. Das ist eine CD dabei, die höre ich mir an. Bin mal sehr gespannt. Ja, vielen Dank für eure Briefe. Ihr habt mir wirklich einige Briefe geschickt. Hier zum Schluss noch einen von Felix Brüning aus Bremen. Auffällig viele mit der Schreibmaschine geschrieben. Erstmal gute Sendung, aber ich will dir hier nicht in den Arsch kriechen, sondern eine Idee pitchen. Wie wär's, wenn du blablabla als Kanzlerkandidat, das ist noch alles weit weg, da reden wir später drüber. Danke auch für die Idee, danke für die Briefe, danke dafür, dass ihr schreibt. Wenn ihr weiter schreiben wollt, Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Ja, da sind wir gerade. 30. April, morgen ist der 1. Mai, hoffentlich friedlich, bitte, ja, lass den Krawall, gerade hier in Kreuzberg geht's ja immer ziemlich ab, verstehe auch nicht, warum das so eine Unsitte geworden ist, dass man da Tonnen, Autos, alles mögliche anzündet, obwohl man doch eigentlich Pazifist sein müsste, sich so martialisch betätigt, so aggressiv, so brutal, gebt eure Einstellung lieber mit Worten Ausdruck, statt irgendwelche Dinge zu tun, die anderen auch schaden könnten, wo wir wieder bei schlecht und guten Menschen sind. Alicia Keys ist im Moment so, ja, weiß nicht, ich bin ein bisschen durch mit Alicia Keys, ehrlich gesagt, seitdem ich auch mal erlebt habe, wie arrogant sie ist. Also wenn man sie live erlebt, ich habe sie einmal live erlebt. Trotzdem immer noch eine atemberaubende Schönheit und sehr gute Sängerin. Und von ihr habe ich einen Titel heute für euch. Blended Family. Hier kommt Alicia Keys in der Blauen Stunde am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. In der Blauen Stunde hier am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr, da wollte ich euch heute erzählen, dass ich vor kurzem ein Buch gelesen habe, nämlich das Angstbuch von Borwin Bandelow, in dem es um die Frage geht, woher Ängste kommen und wie man sie am besten bekämpfen kann. Ist ein sehr interessantes Thema. Ein Thema, das viele Menschen betrifft. Ängste sind ja zunächst mal nichts Schlimmes. Ängste sind etwas, was wir brauchen, um uns auch zu schützen vor Gefahren, vor Dingen, die nicht einzuschätzen sind, vor Ungewissheit. Aber Ängste können bei manchen Menschen auch krankhaft werden. Und es gibt einen großen Anteil in der Bevölkerung, der über dieses Thema nicht spricht, der sich auch nicht behandeln lässt und mit diesem sehr unangenehmen Gefühl, mit diesem sehr unangenehmen Zustand lange Jahre lebt. Und ich habe in letzter Zeit mich mit diesem Thema beschäftigt, weil ich selbst ein Buch geschrieben habe über Lampenfieber, was ja auch eine Form von Angst ist, Versagensangst nämlich. Und da ist mir dieses Buch vor einiger Zeit in die Hände gefallen von Borwin Bandelow. Das ist ein Angstforscher, ein sehr renommierter Angstforscher aus Göttingen, der dort auch eine Ambulanz hat, eine Angstambulanz, ein Angsttelefon, bei dem man sich melden kann und der eben Menschen behandelt, die unter Ängsten leiden. Und in diesem Buch wird das sehr eindringlich beschrieben, welche Formen von Ängsten und Angstkrankheiten es gibt. Es gibt eine generalisierte Angst, es gibt Panikattacken und es gibt Phobien und darüber hinaus natürlich auch noch sehr viele andere Ängste. Die Phobien beziehen sich meistens auf sehr konkrete Dinge, wie zum Beispiel auf Spinnen oder es gibt auch Clownsangst, Angst vor Clowns. Es gibt Angst vor langen Wörtern, es gibt Angst vor hübschen Frauen. Also sehr unterschiedliche Ängste. Die Panikattacken wiederum, die treten plötzlich auf, ohne dass man weiß, warum, oder diejenigen, die sie bekommen, erstmal nicht wissen, warum, und haben sehr heftige Symptome. Atemnot, Herzrasen, Schwindelgefühle. Die generalisierte Angst hingegen, so wird es jedenfalls von Herrn Bandelow erklärt, ist eine Angst, die diffus ist und sich auf sehr vieles beziehen kann, aber auf nichts konkret. Und woher diese Ängste kommen und wie man mit diesen Ängsten umgeht, das wird in diesem Buch ganz ja, nicht simpel, aber verständlich beschrieben. Und ich war wirklich begeistert davon, zu erfahren, wie viele Prozesse es gibt, die dazu beitragen, dass zum Beispiel eine Panikattacke entsteht. Es gibt tatsächlich Prozesse im Gehirn. Es gibt die Amygdala, glaube ich, heißt sie. Das ist ein Teil des Gehirns, in dem primäre Ängste aufgenommen und verarbeitet werden und sehr schnell reagiert werden muss. Und es gibt den Frontex, das ist korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist, auch wieder eine Region, ich glaube ein vorderer Stirnlappen, in dem Ängste langsamer verarbeitet werden. Und die Verbindung zwischen diesen beiden Regionen, die funktioniert manchmal, manchmal auch nicht so gut. Und dabei entsteht in Momenten, in denen Menschen Panikattacken haben, so eine Art Fehlinterpretation. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass Menschen, die Panikattacken haben, vor Dingen Angst haben, die erstmal sehr absurd sind. Also wenn man zum Beispiel glaubt, man würde einen Herzinfarkt bekommen, obwohl man schon 10-mal beim Arzt war, EKGs gemacht hat und der Arzt einem versichert hat, dass es nicht der Fall sei, dann muss es ja irgendetwas in einem geben, das die Vernunft überwindet und diese Gefahr so groß macht, dass man darunter leidet. In Wirklichkeit gibt es Marathonläufer, die laufen 4-3 Stunden, ohne dass ihrem Herz irgendwas geschieht. Oder auch Atemnot, auch etwas, was wir in anderen Fällen ja gar nicht spüren, wenn wir uns bis ans Limit anstrengen. Aber in so einer Situation, in der wir Angst haben, wird es so groß, so gewaltig, dass wir glauben, im nächsten Moment daran ersticken zu können. Sehr interessant und wie gesagt, sehr vielschichtig. Und dann im nächsten Atemzug zu lesen, welche unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten es gab und gibt und welche Tests man bisher gemacht hat, um herauszufinden, welche Behandlungsmöglichkeiten angeschlagen haben, dann ist es noch viel, viel spannender. Bis hin zur Geschichte dieser Behandlungen. Es gab wohl eine Zeit in den 50er Jahren, in denen man versucht hat, solche Krankheiten operativ zu behandeln, also im Gehirn der Patienten Operationen vorgenommen hat mit schlimmen Folgen. Heute kann man das medikamentös machen, man kann es aber auch durch unterschiedliche Therapieformen machen, zum Beispiel die Psychoanalyse oder die psychoanalytische Therapie oder eine Verhaltenstherapie oder eben auch die kognitive Therapie. Dazu gehören eben auch Unterbereiche wie Konfrontationstherapien, in denen man die Menschen, die unter einer Phobie zum Beispiel leiden, mit dem konfrontiert, wovor sie am meisten Angst haben. Wenn also jemand zum Beispiel Angst davor hat, in einen Fahrstuhl zu steigen, dann lässt man ihn 100-mal mit dem Fahrstuhl rauf und runter fahren, bis er sich an diesen Zustand gewöhnt und diese Situation, die er ja negativ besetzt hat, umbesetzt in seinem Kopf. Das Angstbuch heißt es von Borwin Bandelow, kann ich euch empfehlen, ist erschienen im RoRoRo Verlag, kostet 9,99 €. Interessantes Thema, das vielleicht einige von euch betrifft, aber vielen von uns ja ein Begriff ist und deswegen lohnt es sich, dieses Buch zu lesen. Ein ungewöhnlicher Tipp hier in der Blauen Stunde am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich freuen soll jetzt auf die nächsten Wochen. Wenn ich überlege, ich hatte ja eine ganz schöne Zeit hinter mir. Ich habe euch erzählt, ich war Ostern unterwegs. Ich werde jetzt im Mai auch noch mal ein bisschen unterwegs sein. Aber wenn ich überlege, was sich so in der Welt gerade alles zusammenbraut, ich möchte da gar nicht zu negativ sein und zu schwarzmalerisch, dann wird mir ein bisschen mulmig im Moment. Und das nicht nur wegen der paar Leute, über die wir immer wieder sprechen, Donald Trump, Erdogan, Putin, den nordkoreanischen Diktator, ich weiß nicht, wie er heißt, Kim Il-un und Kim Jung-Jung-Jung-Dung, Kim Il-dum, ich weiß nicht, wie er heißt, sondern auch allgemein. Die Stimmung allgemein ist sehr aufgeheizt und sehr aggressiv, so ist mein Gefühl. Und schnell eskalieren Diskussionen und schnell positioniert man sich heute, ohne abzuwägen, ob etwas auch Grautöne haben kann. Man malt es sehr schnell schwarz-weiß und dann hat man das Gefühl, man muss sich entscheiden für eine Seite. Ist man dies, ist man das? Denkt man, das ist richtig oder das ist richtig? Ich glaube, Entschleunigung wäre ein gutes Mittel, um auch diesen Debatten so ein bisschen die Dynamik zu nehmen. Entschleunigung auch der eigenen Gedanken und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf andere Dinge, statt immer nur auf das, was uns vorgesetzt wird. Denn wir leben auch in einer Zeit, in der tatsächlich sehr viel nicht nur passiert, sondern auch sehr viel berichtet wird über Dinge, die passieren. Und manchmal habe ich das Gefühl, passiert mehr, als man wahrnehmen kann, als wir überhaupt noch dazu in der Lage sind, zu filtern, emotional und kognitiv. Aber wir leben nun mal in dieser Zeit und es ist eine Herausforderung, die es sicher in anderen Zeiten auch gab. Ich glaube nicht, dass es den Menschen im Mittelalter besser ging. Im Gegenteil, medizinische Versorgung kaum zu vergleichen mit dem, was wir heute haben. auch was an Gewalt existiert hat, auch eben was zwischenmenschlich vielleicht viel, viel roher und brutaler abgelaufen ist als heute. Das ist nicht etwas Erstrebenswertes, also auch diese Sehnsucht danach in einer anderen Zeit zu leben, ist nicht die Lösung. Was ist die Lösung? Lass uns darüber zusammen nachdenken hier in der Blauen Stunde. Wir haben noch ein bisschen Zeit, sehr viel sogar. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Ich bin gerne hier sonntags zwischen 16 und 18 Uhr immer auf Radio 1. Getting Old und Six Leg ist deswegen mein nächster Titel. Tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, ich werde älter.
Radio 1, die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.
Ach, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
Ja, blaue Stunde an einem grauen Tag, 30. April. Der Tag vor dem 1. Mai hier in Potsdam. Mit mir Serdar Somununduju. Respekt, habe ich eben gedacht. Respekt ist eigentlich eine ganz coole Sache. Respekt, wie auch die Hip-Hopper immer sagen. Respekt, man. Ja, Respekt. Wäre eine Lösung zu dem Thema, was ich eben noch vor der Pause besprochen habe. Warum ist eigentlich so ein schlechtes Gefühl gerade gibt, warum man so ein mulmiges Gefühl hat, wenn man auf das Weltgeschehen blickt. Bisschen mehr Respekt, ja. Respekt vor den anderen, das wäre natürlich cool, aber auch vor sich selbst. Das ist auch schwer, vor sich selbst Respekt zu haben und den nicht zu verlieren. Vielleicht fängt es auch damit an, oder? Dass man sich selbst erstmal lernt zu respektieren, damit man andere besser respektieren kann. Klingt her, aber ist gar nicht so falsch. Aber was heißt das? Mögt ihr euch eigentlich? Also wie ist es, wenn ihr euch selbst betrachtet? Das ist keine leichte Frage, würde ich jetzt noch nicht so schnell drauf antworten. Ein bisschen warten. Mag man sich? Und mag man sich immer? Ist ja auch, es gibt ja sicher auch Situationen, in denen man sich überhaupt nicht mag, liebt, gern hat, schön findet, bewundert, sondern in denen man sich hasst, ja, nicht erträgt, in denen man sich unerträglich findet. Ja. Ja, schwer. Also bei mir ist es so, manchmal gehe ich mir echt auf den Sack. Alter, da gehe ich mir echt auf den Sack. Da denke ich, boah, ey, ich würde es keinen Tag mit mir selbst aushalten. Das ist auch ein geiler Gedanke, den habe ich manchmal. Manchmal habe ich nicht nur geile, auch gute Gedanken. Zum Beispiel, was wäre, wenn es einen zweiten Serda gäbe, mit dem ich eine Woche zusammen sein müsste? Das wäre unerträglich. Hätte ich null Bock drauf. Ich würde mich hassen. Ich würde sagen, das ist so ein selbstverliebtes Arschloch, so arrogant, so überheblich. Der glaubt wirklich alles zu wissen. Der glaubt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Nee, der soll die Show vor sich selbst abziehen. Ja. Habe ich keinen Bock drauf. Ich schalte mich aus. Aber das ist nur manchmal. Manchmal wäre ich auch dankbar dafür, dass ich mit mir nur 2 Tage allein schon verbringen könnte. Da denke ich, das ist so ein vielschichtiger, talentierter, gebildeter, aufgeschlossener, höflicher Mensch, ja, der sich um andere kümmert, der sich Gedanken macht. Super Ausstrahlung, ja. Ich kann dankbar sein dafür, dass ich mit dem mal 2 Tage verbringen darf, weil ich lerne was von dem. Ja. Der vermittelt mir Dinge, die ich alleine nicht rausfinde. Ja. Denke ich auch manchmal. Manchmal denke ich noch absurderes Zeug. Da denke ich, sind wir eigentlich eine Zelle in einem riesigen Organismus und wir denken nur, wir wären die Menschen hier auf der Erde und um uns herum wäre das Weltall. Dabei ist das Weltall nichts anderes als die Bauchspeicheldrüse eines ganz anderen, überdimensional großen Wesens. Und dann denke ich so, eines Tages, wenn wir dann mit so einem Raumschiff so weit fliegen können, fliegen wir diesem überdimensional großen Wesen aus dem Nasenloch raus und sagen, hups, gibt's ja noch was Größeres. Das kann man auch andersrum denken. Man kann auch denken, man selbst wäre dieses überdimensional große Wesen und etwas, was so ist wie wir, ist als Zelle in uns drin und denkt, wir wären das Weltall um es herum. Deswegen habe ich das Angstbuch gekauft. Das ist die Wahrheit. Weil wenn man zu viel über sowas nachdenkt, kriegt man Angst. Dann wird man verrückt. Angst vor Verrücktsein gibt's auch. Habt ihr sowas? Ja. Ich nicht ganz, weil ich weiß, dass ich es schon bin. Und es fühlt sich gut an. Also ja, es fühlt sich gelegentlich gut an. Manchmal fühlt sich's auch anstrengend an. Viel schlimmer aber ist die Angst davor, dass es so sein könnte. Ich habe mal einen Freund gehabt, der zu mir gesagt, die Angst schützt dich nicht. Das ist lustig. Der war selber Schizo, war im Krankenhaus an, was weiß ich, LSD erkrankt. Und er hat gesagt, die Angst hilft dir gar nicht. Du kannst Angst haben vor irgendwas, aber die hilft dir nicht. Die erhöht deine Aufmerksamkeit, die pumpt dir Adrenalin ins Blut und du stellst dir die schlimmsten Dinge vor. Aber in Wirklichkeit ist sie irrational, weil das, wovor du Angst hast, passiert gar nicht. Anders jetzt, als wenn ich einem Tiger gegenüberstehen würde. Wenn ich einem Tiger gegenüberstehen würde, wäre die Angst rational. Weil der Tiger könnte mich fressen im nächsten Moment. Ich würde weglaufen. Aber es wäre nicht diese absurde Angst, die ich habe vor dem, was sein könnte, wenn es gar nicht ist. Ja. Verrückt sein zum Beispiel. Wer bestimmt eigentlich, wann was verrückt ist? Ich kenne viele Dinge, die ich für total verrückt halte. Volksmusik. Volksmusik ist für mich die Ausgeburt des Wahnsinns. Wenn ich das sehe, dann denke ich, das sind alles Wahnsinnig, das sind alles Schizos. Und Leute, die das gut finden, sind noch viel schlimmer. Psychotische Schizos. Aber Volksmusik ist gemeinhin anerkannt als normal. Weiß auch nicht, warum alle Taxifahrer Klassikradio hören. Finde ich zum Beispiel auch verrückt. Warum hören die Klassik? Das ist auch keine Klassik, die hören übrigens. Das ist Pseudoklassik. Da sucht jemand die Musik aus, die andere für Klassik halten sollen. Ja? Damit die denken, wenn sie es laufen lassen im Auto, dass ihre Kunden, die einsteigen, denken, dass die es laufen lassen, weil sie es selbst hören. Die Taxifahrer wollen so tun, als seien sie intellektuell. Vielleicht hören sie in Wirklichkeit zu Hause Volksmusik. Keiner von denen hört doch wirklich Klassikradio. Das ist doch fuck. Die hören zu Hause Radio 1. Blaue Stunde. Ja, aber nicht Klassikradio. Finde ich wahnsinnig. Geil, wenn ich meinen Bart kraule, hört man das. Ich wundere mich doch außerordentlich, wie ein Mann, der sieht, wie ein anderer zum Narren wird, doch, nachdem er solche läppischen Torheiten verspottet, sich selbst zum Gegenstand seiner eigenen Verachtung macht, indem er sich verliebt. Das ist ein schöner Text, ist von Shakespeare. Ist auch wahnsinnig, oder? So eine Wortkaskade zu schreiben, da muss man verrückt für sein. Aber verrückt sein ist manchmal auch der Ursprung von Kreativität. Und da fällt mir ein Leo Navratil. Ja, solltet ihr auch mal ein Buch lesen, Gespräche mit Schizophrenen, der diese Gespräche mit Schizophrenen aufgezeichnet und abgeschrieben hat. Und die sind voller Kreativität. Ja, sehr, sehr spannend. Warum ist das heute so ein Thema? Keine Ahnung, vielleicht habe ich dieses Buch gelesen und es beeinflusst mich und beschäftigt mich noch. Aber das ist ja gerade Sinn und Zweck der blauen Stunde, dass wir uns treiben lassen wie ein Fisch im Wasser. Das Wasser ist heute angenehm, klar, ja, gute Temperatur, wohltemperiert. Wobei wohltemperiert eines der vielen Missverständnisse eigentlich was ganz anderes heißt. Temperieren heißt ein Klavier zu stimmen. Ja. Da muss man ein bisschen klug scheißen gerade. Das Klavier ist nämlich an sich verstimmt. Und Bach, glaube ich, hat's rausgefunden, dass eine Taste auf alle anderen 88 Tasten verteilt werden muss in der Verstimmung, damit das Klavier am Ende Sinn macht. Also die Stimmung des Klaviers. Ja. Kleine Klugscheiß-Episode. So wie auch das mediale Interesse ein falscher Begriff ist. Ich glaube, medial bedeutet in der Neusprache auf Medien bezogen, aber in Wirklichkeit laut Duden mittig. Ich glaube ja. So wie mediocre auch. Das überlasse ich euch. Was ist mediocre? Schreibt es doch hier in die Facebook-Leiste, schreibt es auf Twitter oder schreibt es mir in euren Briefen. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Hier ist die blaue Stunde. Was hören wir als nächstes? Frank Ocean. Heute sind wir sehr Hip-Hop-lastig wieder. Wir brauchen gleich was Rockigeres. Oder wir brauchen Reichsbürger. Reichsbürger oder Rock kommt nachher auch noch. Jetzt aber erst Frank Ocean, Pink and White.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Frank Ocean, Pink and White. Mittelmäßige Musik für mittelmäßige Leute. Eben mediocre. Da wir bei Verrücktsein waren, eigentlich ist man doch jede Nacht verrückt, oder? Man hat doch jede Nacht ab dem Zeitpunkt, an dem man in die erste Traumphase oder in die REM-Phase geht, Halluzinationen. Das Gehirn entlädt sich, ja, auf tausenden Ebenen. Das Unterbewusstsein kommt hoch und treibt Schindluder. Ja. Und da ist es nicht schlimm. Also eigentlich nichts anderes als die Verarbeitung der Realität, die wir tagsüber erleben. Wobei wir gar nicht wissen, ob die Realität, die wir tagsüber erleben, real ist. Subjektiv gesehen, ja, ist sie vielleicht real, aber ist das, was ich sehe, jetzt das Gleiche wie das, was ihr seht? Oder selbst wenn wir in einem Raum sind und gleichzeitig aus dem Fenster gucken, ist es das Gleiche, was wir sehen? Oder nur dasselbe? Oder sehen wir es unterschiedlich? Empfinden wir es unterschiedlich? Und ab wann beginnt der Mittelwert? Ist der zu definieren? Kann man ihn festlegen? Nennt er sich objektive Realität? Oder ist das alles eine Illusion? Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, der über sowas nachdenkt, bin ich ziemlich sicher. Stephen Hawking, der hat wahrscheinlich ganze Bücher darüber geschrieben. Oder Freud oder C.G. Jung oder Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren. Wahrscheinlich hat Astrid Lindgren sich auch über solche Sachen Gedanken gemacht. Astrid Lindgren war wahrscheinlich auch eine ganz hübsche Frau seinerzeit, als sie noch jung war. Aber ich kenne Astrid Lindgren nur als Oma. Ich kenne die nur als Oma. Ich kenne viele Frauen nur als Oma und viele Frauen nur als junge Frau und möchte mir nicht vorstellen, wie sie als Oma sind, so wie ich mir nicht vorstellen möchte, wie Omas als junge Frauen waren. Bei manchen weiß man's. Also zum Beispiel bei Hannelore Elsner. Bei Hannelore Elsner weiß man, die war irgendwann mal hot. Uschi Glas war irgendwann mal hot. Es gibt so eine Szene aus dem Film in den 60er oder 70er Jahren, wo Uschi Glas in so einem Höschen halbnackt vor irgendwem steht. Jetzt ist Uschi Glas nicht mehr so hot, dass man sie in einem Höschen halbnackt vor einem stehen sehen will. Hannelore, obwohl, warum? Eine Milf kann ja auch was haben. Milf. Also für die, die es nicht kennen, REM ist die Abkürzung für Rapid Eye Movement. Ja. Naja. Ich träume manchmal komisches Zeug auch. Also ich träume manchmal so Geballere. Ich habe manchmal Ballerträume. Da baller ich einfach so mit einer Knarre quer durch die Gegend. Und treffe auch. Treffe auch Leute. Und habe dann so halbwegs ein schlechtes Gewissen im Traum, weil ich denke, boah, fuck, das ist kriminell. Und dann wache ich auf und denke, ich sei auf der Flucht. Also ich habe die Flucht nicht im Traum, weil im Traum bin ich mir dessen gewiss, dass ich das Richtige tue, sondern ich habe die nach dem Traum erst, weil ich denke, der Traum wäre halbwegs real gewesen. Ich habe vor kurzem im Traum meinen Nachbar zerstückelt und in so eine blaue Tonne mit Salzsäure getan. Und dann hatte ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, die blaue Tonne hätte ich auch noch für was anderes benutzen können. Aber als ich dann aufgewacht bin, habe ich wirklich gedacht, gleich klingelt die Polizei. Ich weiß nicht, warum ich so eine Angst habe davor, dass die Polizei mal bei mir klingelt. Einmal hat die Polizei auch bei mir geklingelt. Da lag ich im Bett und ich habe damals in der WG gewohnt und mein WG-Kollege kam manchmal später nach Hause und dann habe ich im Halbschlaf immer die Tür gehört und dachte, ah, okay, mein WG-Kollege kommt nach einer durchzechten Nacht nach Hause. Und eines Nachts lag ich da wieder so und ich hörte die Tür und dachte, ah, wie immer, mein WG-Kollege kommt nach einer durchzechten Nacht nach Hause. Im Gegensatz zu sonst hat er aber nicht das Licht angemacht, das ich immer gesehen habe durch die Milchglasscheibe meiner Tür, sondern das Licht blieb aus. Und ich hörte aber, wie jemand leise in die Wohnung kam und Schritte durch den Flur tippelten. Und dann dachte ich im Schlaf, so Halbschlaf, naja, vielleicht hat er jemanden im Schlepptau und will keinen Krach machen oder denkt, ich würde aufwachen können. Und im selben Moment, wo ich das dachte, hat jemand an die Tür gegriffen, an meine, und ganz langsam in Zeitlupe den Türgriff runtergedrückt. Und ich dachte schon so im Halbschlaf, oh fuck, das ist irgendwie strange. Und noch hat aber die Vernunftstimme gesagt, naja, vielleicht braucht er einen Stift oder irgendwas, was er aus dem Zimmer holt. Ich lag mit dem Rücken zur Tür. Und dann ist die Tür aufgegangen und ich dachte allmählich, Moment, das ist schon ein bisschen komisch. Dreh mich um und in dem Moment habe ich das Licht eines Scheinwerfers, einer Taschenlampe, eines Maclights im Gesicht und vor mir steht ein Polizist und schreit mich an. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Und ich fliege aus dem Bett und sage, ich bin ich, was soll ich hier sonst machen als ich bin ich? Und er schreit mich an, wer sind Sie, wer sind Sie? Weil er offensichtlich denkt, ich wäre ein Einbrecher, der sich ins Bett gelegt hat und so tut, als würde er schlafen. Und dann habe ich geschrien, Sie glauben doch nicht, dass ich hier einbreche und mich dann ins Bett lege und schlafe. Ja, und dann habe ich gesehen, dass hinter ihm noch 4 andere Leute standen, meine Nachbarn nämlich. Die Tür stand auf von meiner Wohnung und meine Nachbarn, geflissentlich wie sie sind, haben sofort die Polizei gerufen, weil sie dachten, ich wäre in meiner eigenen Wohnung ermordet worden. Und dann kommt die da rein und jagen mir so einen Schreck ein, dass ich fast wirklich tot umfalle vor Angst. Ja, weiß nicht, warum ich das jetzt erzählt habe. Also ich habe es da erlebt jedenfalls. Ja. Träume. Sowas träume ich manchmal. Ich ballere rum und am nächsten Morgen denke ich war's. Vielleicht habe ich ein chronisch schlechtes Gewissen deswegen und rechne jederzeit damit, dass die Polizei kommt und mich abholt. Ist eigentlich auch nicht schlecht, oder? Immer damit zu rechnen, dass die Polizei kommt und einen abholt. Immer. Ist für mich eine Horrorvorstellung, ehrlich gesagt, im Knast zu landen. Ich meine, wer will schon im Knast landen? Aber wart ihr mal im Knast? Ich war einmal, habe ich gedreht, bei, was war das, eine ZDF-Serie, im Knast. Da musste ich einmal für eine halbe Stunde in eine Zelle, die von außen abgeschlossen worden ist. Alter, ey, ich sag dir, da geht dir die Düse. Da wirst du wirklich wahnsinnig. Wirklich, wirklich wahnsinnig. Deswegen, Fazit des Monologs, seid dankbar für das Stückchen Normalität, das ihr habt. Allein aus einer Tür rausgehen zu können, ohne dass ein Wärter kommt und einem Handschellen anlegt, ist schon mal etwas, wofür man wirklich dankbar sein sollte. Ich habe hier noch ein bisschen mehr Rock. Rock und Reichsbürger hatte ich ja schon angekündigt. Joe Satriani kommt hier, quer durch den Raum geflogen, wie ein Projektil in euer Gehirn. Stars race across the sky.
Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.
Yo. Ich immer noch, 8:15 abends, jetzt gleich kommt der Tatort. nee, keine Ahnung, wie spät es ist, macht jedenfalls Bock. Und jetzt, nachdem ich so viel über Hallus, über Verrückte, über Angst und Wahnsinn, Träume gesprochen habe, kommen wir doch wieder zum irdischen Leben zurück, zu den Dingen, den simplen Dingen, die uns Spaß machen, beziehungsweise die uns auch am Leben halten. Ihr ernährt euch total gesund, oder? Viele von euch sind Veganer, manche wahrscheinlich kaufen nur bei Biobauern, vielleicht trinkt ihr auch kein Alkohol oder kifft nur oder kifft und trinkt Alkohol, aber wisst euch das irgendwie zu rechtfertigen. Keine Ahnung, gibt viele Unterkategorien von vermeintlich gesunden Dingen, die man sich so vormacht, damit man denkt, man würde am Ende länger leben. Aber was ich jetzt rausgefunden habe, ist, zu einem längeren und vor allen Dingen glücklicheren Leben gehört auch, dass man zwischendurch sich keine Gedanken macht, dass man einfach nur sich gehen lässt. Ja? Nicht permanent, nicht so, dass man am Ende irgendwie aus allen Nähten platzt und quillt, sondern so, dass man ein gesundes Gleichgewicht hält zwischen Lust und Einschränkung, ja? Zwischen Vernunft und Leidenschaft. Ja. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch manchmal überlegt, muss man häufiger Fastfood essen? Ja, also das muss man aber ganz gut austarieren oder man muss aufpassen, wann und wie. Das ist das Problem, es gibt Momente, in denen Fastfood Sinn macht Ja, also wo es eine Funktion erfüllt, die gesund ist, würde ich sogar sagen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr lang vor euch hingehungert habt, wenn ihr darbt, weil ihr seit einem halben Jahr nur Gemüse fresst und irgendwelche Extrabestellungen im Restaurant machen müsst, weil ihr ja kein Fleisch essen wollt, weil euer politisches Bewusstsein euch sagt, diese armen Tiere, die leiden, ich will nicht noch dran beteiligt sein, Massentierhaltung, bla 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 bla, dann kommt irgendwann eine innere Stimme, die sagt, ja, aber du darfst dich ja nicht mehr quälen als die Tiere, die du davor in Schutz nimmst, dass sie gequält werden. Also tu doch jetzt mal was für dich und das, was am vernünftigsten ist, was du tun könntest, wäre irgendwas zu essen, worauf du Bock hast, unabhängig davon, ob es vernünftig ist, das zu tun oder nicht, ob es gesund ist, das zu tun oder nicht. Und jetzt sag mir mal einen Menschen auf der ganzen Welt, der Heißhunger auf eine Möhre hat. Ja? Der sagt, boah, Alter, ich hab so einen Bock auf eine Möhre. Ich würde jetzt so gerne ein Stück Sellerie essen. Keiner. Das ist diese Selbstsanktionierung, die vermeintlich gesunde, nur Drecksgemüse zu fressen oder Sojafleisch, hat ja nichts mit Lust zu tun. Das ist ja nur unter dem Vorwand, dass es gesund ist, eine Ersatzreligion. Also, worauf habt ihr Lust im stillen Kämmerlein? Schließt euch jetzt mal ein, niemand hört euch zu. Also schließt euch mal in euch ein, niemand hört euch zu. Ihr habt doch Lust auf Pommes. Pommes, so eine schöne, geile Pommes, frittiert. Mit Mayo und Ketchup. Leckere Currywurst. Wow, richtig Curry, bisschen scharf. Oder so ein ganz frisches, halbes Hähnchen. Halbes Hähnchen so vom Grill runtergenommen, triefend noch und dann mit so einer krossen Haut. Und dann Pommes dazu, eine Cola noch dabei trinken, aber nicht Zero fucking Light oder Cola, Alter, pures Zucker obendrauf. Das ist das Geilste. Und dann danach Nachtisch. Erst Tiramisu, dann eine komplette Tafel Schokolade, komplett. Und so zwischendurch als Rachenputzer noch ein bisschen Chips fressen. Oh, Chips, Onion, genau. Cheese and Onion. Ganze Packung natürlich, nicht nur paar. Weil was, das ist auch ficky-facky, oder? So, ich esse nur eine Handvoll, nachher bin ich noch dick. Nein, friss die ganze Packung, schieb sie dir in den Rachen. Ja, so und dann, okay, Leute, Profis nennen das Cheat Day. Wenn der Cheat Day vorbei ist, 2 Packungen Toffifee, 5 Packungen Mancherie, 3 halbe Hähnchen, Bratwurst plus Currywurst plus, plus Krakauer und 10 Portionen Pommes, noch ein paar Tafeln Schokolade drauf, Cola, nicht Light, nicht Zero, Cola, Cola, ja, Pralines und was weiß ich noch irgendwas anderes, dann ist der Cheat Day vorbei. Und dann könnt ihr wieder ein halbes oder ein ganzes Jahr lang euch an eure Vorsätze halten. Ich esse nichts, was Augen hat. Ich meine, ein halbes Hähnchen hat auch keine Augen mehr. Das ist weg. Ihr müsst ja nicht die Augen von dem Hähnchen essen. Ja? Eine Pommes hat, soweit ich das weiß, auch keine Augen. Aber ich esse nichts, was Augen hat, sagen ja Leute. Na gut. Ich weiß, das ist ein heikles Thema. Viele von euch werden sich jetzt aufregen und sagen, ja, aber weißt du denn, ja, ich weiß es, tut mir leid, ich nehme es auch wieder zurück. Ich wollte ja nur mich mal ganz kurz fallen lassen in dieses Cheat-Day-Gefühl und sagen, manchmal verlängert es eben auch das Leben, wenn man vermeintlich ungesunde Dinge tut. Viele Dinge sind ungesund und werden einfach so getan. Atmen zum Beispiel. Ja, atmen ist nicht gesund. Bei dem, was ihr alles einatmet, würde ich es lieber aufgeben. Ja, nur noch Luft anhalten. Man lebt dann nicht länger, aber man stirbt gesünder. Im Fazit eigentlich das Gleiche. Also man kann auch ungesund lange leben und dann irgendwann sterben. Man kann aber auch gesund sehr kurz leben und trotzdem weg. Ich weiß nicht, was ich besser finde. Also ich glaube, die Spanne, die wir haben, ist auch dazu da, alles ausprobiert zu haben, was wir ausprobieren können. Inklusive der gefährlichen Dinge. Weil irgendwann ist sowieso Schluss. Irgendwann ist sowieso Schluss. Und wenn ihr so viel Angst davor habt, dass euch irgendwas passieren könnte, was euer Leben verkürzt, dann seid euch dessen gewahr und gewiss, dass das Leben sowieso eines Tages vorübergehen wird und nur noch übrig bleibt, dass ihr es zu Gänze genutzt habt. Ja, das würde ich euch empfehlen. Einer, der auch so viel redet wie ich, aber manchmal ein bisschen komischeres Zeug, ist jemand, der sich einen Tarnnamen gibt, wenn er als DJ auftritt. Der Xer. Und ich sag euch nicht, wer es ist. Aber X ist schon mal ein Hinweis darauf, wer es sein könnte. Und auch das Wort Reichsbürger, das ich eben benutzt habe, hat etwas mit ihm zu tun. Wisst ihr? Hier kommt Gedankenübertragung in der blauen Stunde. Am Sonntag mit mir. Ja, hat man erkannt, oder? Es war Xavier Naidoo als der Xer Gedankenübertragung. Xavier macht manchmal so Techno-Alben. Weiß jetzt nicht, ob das Techno zu nennen ist, aber eben andere Musik als die, die er sonst macht. Und ja, ich finde es sehr interessant. Ich mag das und finde auch, dass es eine gute Mischung ist und dass es auch zu seiner Stimme ganz gut passt. Egal, was man sonst von ihm hält. Meine Güte, ist ja mal so kontrovers, dass man mal aufpassen muss, dass man nichts Falsches sagt über irgendwen auch immer, damit sich nicht wieder irgendwelche Leute beschweren. Letzte Viertel, 10, 15, 12, 8, 9 Minuten hier in der blauen Stunde am Sonntag. Wie immer, großer Spaß für mich. Ich hoffe auch für euch auch. Heute mit einem Schnellflug durch die Abgründe der menschlichen Seele, die gar nicht so tief sein müssen, wie man immer denkt. Manchmal sind sie auch an der Oberfläche und manchmal sind sie auch gar nicht so abgrundtief angsterregend, wie man glaubt. Es macht Spaß und es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, so wie ich ja prinzipiell der Meinung bin, dass es sich immer lohnt, mit Dingen auseinanderzusetzen, politisch, auch im Privaten, mit Freunden, mit Feinden, mit Menschen, die andere Meinungen haben, mit Menschen, die Dinge tun, die man im ersten Augenblick vielleicht nicht nachvollziehen kann, weil es erweitert den Horizont, es macht einen insgesamt auch etwas empfänglicher, ja, es macht einen empfänglicher und es bereichert einen, es macht das Leben vielfältiger. Deswegen finde ich es wichtig und deswegen mache ich das auch immer. Und für den einen oder anderen mag das komisch sein oder vielleicht denkt man, naja, der interessiert sich ja für jeden Scheißdreck. Aber es geht ja auch nicht darum, dass man sich im Leben auf irgendetwas festlegt und spezifiziert, sondern dass man diese Zeit, die wir hier haben, nutzt, um so viel wie möglich mitzunehmen und vielleicht auch so viel wie möglich übrig zu lassen. Und man kann nur dann etwas übrig lassen, wenn man auch irgendetwas dabei hatte. Geben und nehmen, christlich, klingt gut, ne? Ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Wochen. Es ist ja immer echt viel los und ich kommentiere das ja auch hier immer ganz gerne. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr spannende Sendungen vor uns. Ich weiß jetzt schon, dass einige Gäste kommen werden, die viel zu erzählen haben, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich verrate euch noch nicht wer, aber ich kann sagen, das wird schon fett werden, so wie die blaue Stunde ja insgesamt mittlerweile für mich, aber auch für euch eine große Freude zu sein scheint. Das ist ein großer Erfolg, macht mich sehr stolz und glücklich. Ich sehe es auch an den Briefen, die ihr mir schreibt, habe ich ja ein paar schon heute vorgelesen, dass ihr das wahrnehmt und dass ihr das zu großen Teilen positiv wahrnimmt. Und selbst wenn es nicht so sei, dann könnt ihr mir gerne auch eure Kritik schicken oder sie irgendwo ins Netz schreiben. All das kommt an und es ist gut. Wenn es ankommt, dann können wir es auch umsetzen. Ne? So ist es. Adresse habe ich schon oft gesagt. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam, blaue Stunde. Und dann nichts wie los. Losschreiben, losdenken, loslassen. Genau, loslassen. Cheat Day auch im Kopf mal. Cheat Day auch im Kopf. Auf Cheat Day bin ich eben gekommen, weil ich mit meiner Freundin Sabine vor einiger Zeit unterwegs war. Hello Sabine, die ich sehr mag. Wir treffen uns so einmal im halben Jahr und Sabine erzählte mir von ihrem Cheat Day. Sagte, heute ist mein Cheat Day. Und dann haben wir echt ordentlich Gas gegeben. Also wir haben natürlich erst gegessen, dann Gas gegeben. Und da habe ich das gelernt. Also da hat mir sie sozusagen beigebracht, was das ist. Ich kannte das gar nicht, so wie ich ja viele Dinge gar nicht kenne. Deswegen muss ich ja auch neugierig bleiben, damit ich auch mein Wissen etwas erweitere. Und danach dachte ich eigentlich gar nicht schlecht, wenn man so eine Taktik hat, wie man sich zwischendurch auch mal die Kante geben kann, ohne sich dafür nachträglich zu foltern oder ein schlechtes Gewissen zu haben. By the way, ich habe jetzt auch noch andere Dinge gelernt. In meinem unendlich schlechten Wissen über Serien, die man gesehen haben muss, habe ich jetzt gehört, gäbe es wieder ganz viele gute neue Serien auf Netflix. Netflix ist ja gerade total angesagt. Oder weiß gar nicht, gerade seit einigen Jahren, schon 2 Jahre vielleicht in Deutschland. Und eine gute Einrichtung, oder? Ich finde es gut. Ich finde gut, dass das Fernsehen an Kraft verliert, weil das Fernsehen mittlerweile auch wirklich scheiße ist und all das, was man im Fernsehen sehen kann, schon 1000 Mal da war. Und Netflix ist so ein Portal, was eben ja viel anbietet und man kann sich das aussuchen. Man muss dafür nicht so viel zahlen. Ich finde sowieso, dass diese Angebote mittlerweile, die es gibt, sehr erschwinglich sind im Netz. Aber ich finde es nach wie vor auch wichtig, dass wir das öffentlich-rechtliche Angebot haben. Wenn es Radio 1 nicht gäbe, wenn es auch die öffentlich-rechtlichen Sender nicht gäbe, dann müsste man zahlen. Ich glaube, das Gefühl wäre anders. Wenn man etwas muss, fühlt es sich anders an, als wenn man etwas kann. Und das ist eben das Schöne, auch in der Vielfalt, die der Markt bietet, dass man sich aussuchen kann, was man will. Aber dass es einen Grundsatz an Dingen gibt, die man fast kostenlos haben kann. Ist ja nicht kostenlos, das wäre ja illusionär zu denken, dass das öffentlich-rechtliche Radio oder Fernsehen kostenlos ist, aber es wird ja auch gebraucht. Die ganze Infrastruktur, die so ein Laden wie hier zum Beispiel auch bei Radio 1 hat, die muss erstmal aufgebaut werden. Technik, Leute, die hier arbeiten, Strom, Pipapo, Miete, Gebäude etc. Es ist leicht darüber zu motzen, aber wenn man es selbst mal versucht, dann merkt man, wie schwer das ist und wie teuer das ist. Ja? Wenn man es selbst mal versucht, solche Dinge auf die Beine zu stellen. Habt ihr schon mal versucht, beispielsweise ein Video zu drehen, das einen professionellen Anstrich hat? Habt ihr mal ein Video geschnitten? Habt ihr überhaupt einen Schnittplatz, außer an eurem Rechner, der ständig abstürzt? Wisst ihr, was das kostet, sowas zu vervielfältigen? Eine CD auf den Markt zu bringen? Oder überhaupt mit einer Band irgendwo aufzutreten, einen Auftrittsort überhaupt zu finden und Zuschauer, die kommen, Werbung zu machen, Plakate zu drucken? Also alles, diese ganze Infrastruktur, die hier in diesem Fall der gnädige Vaterstaat uns für ein kleines Handgeld zur Verfügung stellt. Das hat schon seine Berechtigung, seine Bedeutung und es ist manchmal ein bisschen absurd, wie schnell Leute sich darüber beschweren und wie oft sie denken, sie hätten einen Anspruch darauf, etwas, was sie bezahlen, auch bestimmen zu dürfen. Das machen sie in vielen anderen Dingen nicht. Sie sagen zum Beispiel auch nicht dem Bus, du kommst bitte dann, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, sondern sie wissen, der Bus kommt um 10 nach, also gehe ich gefälligst zur Bushaltestelle. In anderen Dingen ist das total logisch, aber in diesem Fall ist es so ein Common Sense, sich darüber aufzuregen, so wie bestimmte Dinge sowieso Common Sense sind, sich über die Post aufzuregen oder sich über irgendwelche Institutionen aufzuregen. Lasst uns einfach ein bisschen gnädiger sein, ne? Mit uns, mit den Dingen. Lasst uns vielleicht einfach ein bisschen gelassener sein, mit uns, mit den Dingen, weil wir profitieren ja auch davon. Auf der einen Seite nehmen wir uns die Freiheit, Dinge zu benutzen, dann, wenn sie da sind, und ärgern uns darüber, wenn sie eines Tages nicht mehr da sind. Auf der anderen Seite beschweren wir uns darüber, wenn es uns nichts mehr wert sind. Wenn es uns nichts mehr wert ist, dass sie einfach so da sind. Also Genügsamkeit, Bescheidenheit und das zentrale Wort dieser heutigen blauen Stunde, Demut, Demut und Dankbarkeit dafür, dass wir dieses wunderschöne Leben zusammen leben können, in Frieden und in Freiheit. Amen. Das war die blaue Stunde heute. Kommt gut durch die Woche, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch und ein bisschen Musik haben wir auch noch von meinem Gott, Miles Davis. Siesta. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.